Herzlich willkommen zur 15. Folge des Podcasts Actually Why Not? Warum eigentlich nicht von Dassault Systems? Wir beleuchten mit unseren Gästen ihre Karrierewege und ihre Warum eigentlich nicht Momente. Nebenbei, aber nicht weniger aufmerksam, unterhalten wir uns mit unseren Gästen über den Wert von Vielfalt. Ich habe heute zwei neue Kolleginnen bei mir, und zwar
Alexandra Ruseva
als Co-Host sowie
Stefanie Eibel
für Recherche und Technik. Mein Name ist Judith Wallner, ich bin der Host. Nach einer Frühjahrspause starten wir in den Sommer mit einem weiteren faszinierenden Gast, und zwar mit Dr. Florian Dötzer aus der Münchner Start-up-Szene. Florian ist derzeit Geschäftsführer des TUM Venture Labs Aerospace in München, ein Start-up aus dem Umfeld der TU München, wo er auch Elektrotechnik studiert und in Informatik promoviert hat. Er hat viele Jahre Erfahrung gesammelt in den Bereichen Automotive und Luft- und Raumfahrt in Unternehmen wie Airbus, BMW und Jet Aviation, bevor er dann den Sprung in die Start-up-Welt gewagt hat. Dabei hat er unter anderem in Singapur ein Graphen-Nanotechnologie-Start-up gegründet sowie ein Ingenieurbüro mit Fokus auf Hochleistungsverbundwerkstoffen. Durch seine Tätigkeit als Berater für internationale Unternehmen und durch sein Mentoring von Start-ups im Rahmen diverser Organisationen fördert er heute aktiv Hochtechnologie-Innovationen. Und wie schon herauszuhören ist, hat er dabei auch einiges von der Welt gesehen. Florian hat bisher in Singapur, Basel, Delhi, Bangalore, Hamburg, New York und Paris gelebt. Heute aber treffen wir uns in München. Herzlich willkommen, lieber Florian.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo zusammen.
Und wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Dein bisheriger Werdegang, und ich habe ein paar Stationen auf deinem Berufsweg bislang erwähnt, ist enorm beeindruckend. Aber wenn du mal so Hand aufs Herz legst, was lief in deiner Karriere auch mal schief und was waren vielleicht die Sackgassen und ganz schwierigen Momente?
Also natürlich lief einiges schief, ja, wenn man sich vorstellen kann. Das ist ja auch alles, wenn man es so im Rückblick sieht, nicht so geradlinig, wie es vielleicht sein könnte oder wie man sich es vielleicht vorher mal vorgestellt hat. Also so die erste Situation, wo ich drüber nachgedacht habe, was lief denn schief, ist, ich war bei BMW und wollte dann eigentlich nach Indien. Und das hat aber nicht geklappt, weil ich war eigentlich viel zu junior für die Rolle. Und hatte ein paar ganz nette Kollegen im Management, die dann versucht haben zu sagen, okay, das geht schon und wir brauchen motivierte Leute. Aber am Ende hat das dann doch nicht geklappt. Was ich aber dann langfristig, und deswegen komme ich jetzt auch ein bisschen drauf, dann wieder eingeholt habe, weil ich wollte einfach dahin und das hat dann einfach mit der nächsten Rolle geklappt. Ich war dann auch eine Zeit bei Altran und bin dann über Altran eben nach Indien gekommen, um dort das Offshore Development Center zu restrukturieren. Das war eine Chance, die konnte ich vielleicht auch deswegen ergreifen, weil ich mich schon vorbereitet habe, ja, und sozusagen auch ein gewisses Gefühl dafür hatte, worauf muss ich achten, jetzt nicht nur auf das Land bezogen, sondern vielmehr auch von meiner Positionierung und der Aufgabenstellung. Was kann ich eigentlich machen und was passt rein und was wird gebraucht?
Warum wolltest du unbedingt nach Indien?
Tue ich mir jetzt gar nicht so leicht, das zu beantworten. Also ich hatte ein paar indische Freunde während dem Studium. Ich fand das Land immer schon irgendwie spannend. Und vielleicht gibt es jetzt auch nicht unbedingt den Grund, warum jetzt genau Indien, aber es war eben ein Land, das gerade sich damals halt noch sehr sozusagen in Entwicklung war. Und ich wollte auch ein bisschen aus dieser europäischen, deutschen Welt raus, wo alles geregelt ist und alles genau vorgegeben ist, mal rein in eine Welt, wo so wirklich noch, ich sag mal, recht ungeregelt, recht grob zugeht, was so Regularien oder Arbeitsabläufe angeht. Und das war für mich damals auch eine ganz wichtige Erfahrung, ja, auch mal das andere Extrem zu sehen und eben dann auch die Erfahrung zu machen, dass das auch seine negativen Seiten hat, ja, dass man Dinge einfach nicht voranbringen kann, dass manche Sachen einfach nicht zuverlässig funktionieren und man ständig geblockt wird dadurch.
Wir werden später ja noch im Verlauf des Podcasts über internationale und kulturelle Vielfalt sprechen. Da werden wir sicherlich das eine oder andere Thema dann nochmal aufnehmen können. Florian, was war zurückschauend dein wichtigster oder prägendster Warum-eigentlich-nicht-Moment? Wann hast du dir diese Frage mal gestellt und was hat sich daraus entwickelt?
Ja, also so Warum-eigentlich-nicht-Momente habe ich tatsächlich im Nachdenken jetzt im Vorgang auf das Gespräch ganz viele gefunden. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was bei mir schon recht früh entstanden ist. Einfach Dinge auch mal ein bisschen auszuprobieren. Aber jetzt mal ein Beispiel aus der Geschäftswelt ist schon der Einstieg, der Schwenk auch von, ich sag mal, großen Firmen, Organisationen hin zu Startups. Und der für mich ein so ein einschneidender Event war eben die Gründung vom Composite Cluster Singapore, CCS, also einer letztendlich Ingenieurdienstleistungsfirma. Da war wirklich die Frage, gehe ich weg von einem sicheren Job und greife ich das auf, motiviert durch meine Mitgründer, die aber alle schon nicht so die klassischen jungen Mitgründer, sondern eigentlich alles Firmenbosse, die aber gesagt haben, wir müssen da was machen. Du bist eigentlich der Einzige, der jetzt keine Firma leitet, mach du doch das. Ja, und das war schon so ein Schritt, wie man dachte, oh, das ist auch eine ganz schöne Flughöhe, die man da sozusagen, oder eine Erwartungshaltung, in die man da reingeworfen wird. Aber das macht es ja auch spannend dann.
Du hättest ja sicherlich, du hast es eben angedeutet, in den großen Firmen, in einer der vielen großen Firmen bleiben können, hättest da heute hundertprozentig einen sehr guten Job, einen sehr gut bezahlten Job, vielleicht auch einen gemütlichen oder gemütlicheren Job, als du ihn in der Startup-Welt hattest und hast. Was hat dich aber da wirklich bewegt, diese Fallhöhe sozusagen zu riskieren?
Ja, es hat ein bisschen eine Vorgeschichte. Ich hatte eigentlich einen wirklich super spannenden Job bei Jet Aviation im Bereich VIP Interiors, wem das nicht sagt. Das sind Ausstattungen von Privatflugzeugen für Superreiche. Und da hatte ich quasi den Traumjob, mich um Innovationen und neue Technologien zu kümmern. Das Problem, was ich nicht wusste, als ich angefangen habe, der Firma, die war sozusagen auf dem absteigenden Ast. Und da wurden dann auch verschiedene Abteilungen weggekürzt, inklusive meiner Abteilung. Und das hat aber für mich die Chance geschaffen, durch ein Outplacement-Programm, das ich dann bekommen habe, mit einem Supercoach mal ganz tief zu reflektieren, was will ich eigentlich, wo will ich hin, was will ich erreichen. Und für mich war da schon der Punkt, ich will eigentlich Dinge, die ich als Initiativen aufgreife, Dinge, die ich anstoße, selbst eigenverantwortlich treiben und auch dafür gerade stehen. Ja? Also wirklich diese unteilbare Verantwortung für etwas zu haben im beruflichen Sinn. Und das hat mich dann im Prinzip in die Startup-Welt, hat mich dafür sozusagen eröffnet. Und Singapur war für mich ein Weg zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Startup-Idee, ich habe jetzt keine große Technologie entwickelt, wie mache ich denn das jetzt? Und meine Idee war damals, ich hatte eben die Chance, nach Singapur zu gehen über ein Großforschungsprojekt. Dachte mir, okay, da bist du dann eigentlich genau an der Quelle, wo neue Sachen entstehen. Garantiert findet sich da was, was man ausgründen kann. So war es dann auch, obwohl das jetzt nicht aus der Forschung kam in dem Fall. Aber letztendlich war das sozusagen der vorbereitende Schritt.
Bleiben wir noch mal einen Moment bei den Startups. Unser Gast aus der letzten Folge, Dr. Susanna Randall, hat eine Frage für dich gestellt. Susanna ist promovierte Astrophysikerin und angehende Astronautin.
Hi Florian, also mich würde interessieren, da du ja in der Startup-Branche tätig bist, wie ich auch irgendwie, was macht ein Startup erfolgreich und auch wie viele Startups scheitern oder wie viele sind erfolgreich?
Okay, schwierige Frage. Ich würde bei Startups erstmal anfragen, was heißt eigentlich Erfolg? Ja? Also ist das eine Selbstverwirklichung, indem man sagt, ich will das beste Produkt herstellen? Ja, so Beispiel vielleicht japanischer Schwertschmied oder so. Ja, also das muss wirklich das Ultimative sein. Oder will ich eine Familiendynastie aufbauen? Oder geht es wirklich sozusagen im Hardcore-Startup-Sprech, geht es wirklich um die Marktbewertung, ja, dass ich sage, okay, ich will halt Next Billion Dollar Company aufbauen. Also das ist schon, glaube ich, erstmal eine Frage, die jeder für sich auch beantworten will. Auch die Frage, wird das sozusagen zur Lebensaufgabe oder geht es darum, sozusagen jetzt mal für einen Abschnitt was aufzubauen, was viel Geld bringt?
Was ist denn deiner Erfahrung nach bei den Startup-Gründerinnen und Gründern, mit denen du zu tun hast, was ist denn da der Hauptantrieb, wenn du das so eingliederst in diese drei?
Deswegen komme ich jetzt so ein bisschen auch drauf, weil ich glaube, das verändert sich ein bisschen. Ich glaube, den Trend, den ich so ein bisschen glaube wahrzunehmen, ist, dass die Leute mehr impact-driven sind, wie man jetzt auf Englisch sagen würde. Also mehr so Klimawandel bekämpfen oder mehr für Demokratie tun oder Nachhaltigkeit. Also Themen, die Leute wirklich tief berühren und zu sagen, ich will mit meinem Unternehmen dazu was beitragen. Und ich glaube, dass das noch einen höheren Wert bekommen hat, als das früher hatte. Aber natürlich, ich bin auch überzeugter Unternehmer, weil ich glaube, am Ende muss auch was rausspringen. Also irgendwie muss das auch funktionieren. Und ich glaube, man muss nebendran natürlich schon das Ziel haben, dass das auch einen wirtschaftlichen Erfolg hat.
Woran scheitern die meisten Startups nach deiner Erfahrung?
Nochmal zurück zu dem, was sind so die wichtigen Erfolgskriterien? Ich glaube, man muss halt eine Lösung haben für einen Painpoint, dass es eben nicht nur nice to have ist, sondern dass man wirklich einen Bedarf von jemand löst, der auch Geld dafür ausgeben will. Und das Ganze muss aber auch skalierbar sein, weil wenn man es nicht skalierbar hat, dann kommt man nicht in die Exponential Growth Schiene rein. Aber das Wichtigste letztendlich ist dann doch immer das Team. Ja, also wer setzt es um? Auch wie divers ist das Team? Ja, kommen wir vielleicht ja noch drauf. Und das ist im Umkehrschluss vielleicht auch ein bisschen dann die Antwort, woran scheitern die meisten? Ja, es gibt so ein paar, sagen wir, operative Themen, wie das Geld geht aus. Ja, das ist auch, kann schneller passieren, als man denkt. Aber oft liegt es auch einfach an dem Team, dass das Team nicht so zusammen funktioniert, wie es soll. Und natürlich auch ganz offensichtliche Gründe, dass eben das Startup kein Businessmodell hat, das funktioniert.
Dankeschön. Was ist die skurrilste Startup-Idee, die an dich herangetragen wurde? Von welcher Idee dachtest du, ach, das funktioniert nie und hat dann doch geklappt?
Oh, da gibt es so viele, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll aufzuzählen. Themen haben wir von, sagen wir, personalisierter Jetpack jetzt in Aerospace oder...
Was heißt das?
Also, dass du sozusagen dir was umschnallst und kannst damit losfliegen. Das ist natürlich auch so der Traum vom Fliegen der Menschheit. Ja? Und kann ich mir jetzt, ohne ein Flugzeug zu haben, einfach mal sowas im Garten umschnallen und irgendwo hinfliegen. Eine andere Richtung ist In-Space Manufacturing, was auch gerade diskutiert wird. Also macht es Sinn, für manche Business Cases im Weltraum Dinge zu produzieren, die wir auf der Erde dann brauchen. Eben als Beispiel, Halbleiter zu fertigen im Weltraum, weil ich da die Dinge, die ich auf der Erde mit sehr viel Kosten herstellen muss, zum Beispiel Schwerelosigkeit oder ein perfektes Vakuum, eigentlich for free habe.
Was glaubst du denn, was werden wir in den nächsten 5 oder in den nächsten 10 Jahren sehen an tatsächlich funktionierenden Businessmodellen in dieser Hinsicht? Ist jetzt eine Frage weit vorausgegriffen.
Geht aber weit, ja. Und ich könnte jetzt sozusagen die ganzen Themen meiner Kollegen auch mit abgrasen. Ja, Quantencomputing und was tut sich bei AI noch alles. Aber um mal bei meinem Feld zu bleiben, im Moment ist natürlich wahnsinnig große Dynamik in dem Bereich Raumfahrt. Und ich glaube, da werden wir nur ganz viele Geschäftsmodelle sehen, die es heute so noch gar nicht gibt, weil sich die Probleme nicht stellen. Zum Beispiel, dass wir halt viel mehr Satellitenkonstellationen noch im All haben und sich natürlich Probleme mit Weltraummüll, aber auch, wie manage ich eigentlich diesen Verkehr, der da oben rumschwirrt? Oder wie bringe ich die überhaupt aus? Brauche ich dann eigene Raumschiffe, um die auszusetzen? Weil wenn ich warte, bis die sich alle alleine verteilen, dann dauert es zu lange und das kostet zu viel Geld. Also das sind eben Businessmodelle, die wird es erst sozusagen geben in bestimmten Zeitpunkten dieses Wachstums. Das werden wir aber sehen. Also bin ich relativ zuversichtlich.
Wir sprechen uns in 10 Jahren nochmals. Spannend. Du hast vorhin über die Bedeutung der Teams gesprochen oder des Teams für den Erfolg einer Start-up. Und ich weiß, dass du dich seit Jahren auch mit der Frage nach guter Führung beschäftigst. Welche Werte sind dir denn selbst bei der Führung von Teams besonders wichtig?
Ja, ich fange mal sozusagen bei den Basics an, würde ich fast schon sagen. Ich glaube, führen, wenn man es so definiert im Englischen Leadership, da heißt es ja, a leader has followers. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wenn du... Führung ist eben für mich nichts, was von einer Hierarchie vergeben wird, sondern du musst es schaffen, Leute zu inspirieren, zu fördern, zu fordern, sodass sie dir eben im weitesten Sinne folgen, ja, also deiner Zielrichtung. Und das ist für mich der Kern von Führung. Und es hat eben noch ein paar Eigenschaften, die ich für wichtig halte, wie zum Beispiel auch mit gutem Beispiel voranzugehen. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt sozusagen die schönste Schrift habe oder meine Meetings am saubersten vorbereite, sondern es geht darum, dass man gerade in kritischen Situationen sich als Führungsperson auch vor die Leute stellt und ihnen dann hilft, wenn sie am meisten am Rudern sind.
Unterscheidet sich das deiner Erfahrung nach in der Bedeutung zwischen Start-up und jetzt großen etablierten Unternehmen?
Also ich würde sagen, die Grundlagen einer Führungsperson, die sind übertragbar. Ich glaube aber, dass es schon Unterschiede gibt, wie man herangeht, weil ich natürlich in einem großen Unternehmen Strukturen habe und auch Verantwortlichkeiten für Themen, die ich so als Startup erstmal gar nicht unbedingt habe in der Dimension. Auf der Startup-Seite habe ich dafür die Herausforderung, dass ich viel mehr noch, ich sag mal, mit der informellen Führung auch arbeiten muss. Ja, also so dieses geflügelte Wort führen ohne Macht. Also kann ich eben da auch wieder Leute inspirieren, die gar nicht für mich arbeiten, aber die ich so begeistern kann, dass die irgendwie mir trotzdem helfen und mich unterstützen. Das ist natürlich unersetzlich auch für Startups. Weil ich habe ja am Anfang vielleicht nur ein oder zwei Mitgründer und ich muss ja aber ganz viele Leute eigentlich dafür begeistern, für das, was ich mache.
Ja, das ist spannend. Ich glaube, wenn man es auch mit Unternehmen von unserer Größenordnung vergleicht, sind sicherlich die Grund-Leadership-Themen dieselben, wie du es erwähnt hast. Aber die Skalierbarkeit ist natürlich eine andere. Und ich glaube, in einem Startup ist es noch so viel wichtiger, durch den persönlichen Kontakt das Zünden, das Anzünden des Teams in den Vordergrund zu stellen. In großen Strukturen, glaube ich, ist es gar nicht möglich, jeden immer auf diesem Level mitzunehmen. Dauerhaft.
Ja, ich glaube, bei Startups ist auch noch ein Punkt, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Herausforderung für Führungskräfte in großen Firmen gibt. Das gibt es natürlich und ganz erhebliche.
Kann ich bestätigen.
Bei Startups sehe ich halt vor allem dieses Problem, dieses emotional Rollercoaster, dass du als Unternehmer Tage hast, an denen du denkst, es läuft alles, ja? du bist der König der Welt, hast gerade Funding bekommen, Projekt läuft gut, stellst neue Leute ein. Und am nächsten Tag stellt sich raus, der Investor zieht sein Angebot zurück. Die haben auch noch nichts überwiesen. Der Kunde springt ab. Der beste neue Mitarbeiter hat sich doch umentschieden. Also, und in so Situationen musst du dann manchmal eben doch auch überlegen, gerade gegenüber Mitarbeitern, erzähle ich denen jetzt alles und weiß, das reißt die emotional auch alle mit runter? Oder sage ich, okay, das halte ich ein bisschen von denen fern, ohne aber dann wieder andersrum gar nichts zu erzählen. Ja, du willst ja auch deine Mitarbeiter mitnehmen. Inwieweit sozusagen schützt du die vor diesem Rollercoaster und inwieweit informierst du sie aber so, dass sie mit dabei sind und eben nicht nur brockenweise die Sachen mal bekommen, wenn es gut läuft?
Das ist sicherlich abhängig von jeder einzelnen Situation.
Du hast einiges über das Thema Teamarbeit erzählt. Aber was war bis heute der wichtigste Ratschlag für dich persönlich auf deinem beruflichen Weg?
Ich glaube, ich habe am Anfang, als ich noch jünger war, einfach nicht mich so drauf konzentriert, was kann ich und will ich, sondern ich habe die Probleme, Herausforderungen so angenommen, wie sie gekommen sind und wurde dann im Gespräch auch gerade mit Personalspezialisten immer mehr klar, kannst eigentlich viel mehr Energie noch rausholen, wenn du Dinge machst, für die du dich wirklich begeisterst. Also das ist, glaube ich, der Ratschlag, den ich damit ansprechen will. Also finde Sachen, wo du dich so dafür begeistern kannst, dass die Arbeit nicht zur Arbeit wird, sondern dass es eigentlich deine Berufung ist und du das machen willst.
Also ich bin selbst erst vor kurzem in die Berufswelt eingestiegen und das würde mich interessieren, welchen Rat würdest du aufstrebenden jungen Unternehmensgründer und Unternehmensgründerinnen geben?
Aufstrebenden Unternehmensgründern würde ich vor allem raten, Dinge nicht alleine zu machen. Zum Beispiel ein Startup alleine zu gründen ist wirklich wahnsinnig anstrengend und schwierig und auch nicht sinnvoll. Aber das ist wirklich die Problematik dabei, wie finde ich einen Partner? Ja, nicht nur jemand, wo ich denke, ja, mit dem kann ich ein Projekt machen, sondern ein Startup ist ja quasi fast schon sowas wie eine Ehe. Ich brauche ja einen, mit dem ich durch dick und dünn gehen kann. Und jemand zu finden, mit dem man die Werte teilt, aber hinterhergeschickt vielleicht auch mal auf die persönliche Person bezogen, also auf sich selbst bezogen, auch darauf zu achten, dass man sich nicht total verausgabt. Ich sage mal, das ist ein Thema, das wahrscheinlich nicht so oft vorkommt, wenn man jetzt über Startups hört, die in der bunten und erfolgreichen Welt der Unternehmer. Aber es ist eine wahnsinnige Belastung für sich selbst, für die Familie, für die Freunde oder kann es sein. Und man muss wirklich auch einen Weg finden, wie man damit umgeht und auch sicherstellt, dass man nicht irgendwann wirklich auch in Depressionen oder andere psychische Probleme reinläuft.
Wie für jeden Gast, Florian, haben wir auch für dich eine Schätzfrage vorbereitet. Was schätzt du? Wie viele Gründer, Gründerinnen von Startups sind in Deutschland weiblich?
Schwierige Frage, aber ich würde sagen, relativ weniger. Also ich hätte jetzt mal gesagt 15%.
Haben wir eine gute Nachricht. Es sind etwas mehr, aber auch nur 20,7%. Die Quelle ist Statista übrigens. Und es hat sich auch einiges verändert, denn in den 10 Jahren zuvor, beziehungsweise im Jahr 2013, waren das nur 12,8%. Hast du eine Hypothese, eine Idee, woran das liegt? Und wie ist es in deinem Umfeld?
Bei mir ist es natürlich Aerospace, ja, Ingenieursdisziplin, viel schlimmer noch. Ich glaube, das liegt ein bisschen auch dran, wenn du halt überwiegend Männer hast. Also ich bin jetzt keine Frau, ja, aber ich würde mir sagen, dann ist es natürlich inhärent schon mal ein bisschen schwieriger, da irgendwie reinzugehen. Man hält sich ja immer da auf, wo man sozusagen Leute aus seiner Gruppe sieht, ja, im weitesten Sinne. Und ich glaube, dass das vielleicht so ein Hemmnis ist, aber auch dieses Bild, kann Frau eine Führungskraft sein? Ich glaube, da gibt es auch große kulturelle Unterschiede und ich meine auch wahrzunehmen, dass wir da in Deutschland leider nicht besonders gut sind. Also ich kenne keine Statistiken dazu.
Tatsächlich, ja.
Aber so aus der Arbeitswelt nehme ich wahr, dass es da Länder gibt, wo deutlich mehr Frauen auch Führungsaufgaben übernehmen als bei uns. Ich glaube, das ist auch was, was mich beschäftigt, wo wir dran müssen. Und ich glaube, wir müssen relativ früh, also im Alter gesehen, relativ früh schon dran. Also ich meine, das fängt schon an. Spielt das Mädchen mit Puppen und der Bub mit dem Lastwagen oder lässt man das auch anders zu?
Wir haben vor einem guten Jahr mit Nina Wöss gesprochen in unserem Podcast. Nina ist eine Wiener Unternehmerin und hat vor einigen Jahren mit einer Kollegin zusammen eine Organisation gegründet, die ganz speziell weibliche Unternehmensgründerinnen im Tech-Bereich in Österreich, aber auch generell in Europa zusammenbringt mit weiblichen Kapitalgeberinnen, weil sie eben beobachtet, sie kam selber aus dem Investmentbereich, dass männliche Kapitalgeber in der Überzahl sind und das Kapital dann eher auf die Firmen legen oder auf die Start-up-Gründungen legen, die Ideen, die von Männern gepitcht werden. Auch da ein Kreislauf, der da sicherlich eine Rolle spielt.
Wenn wir gerade über geschlechtliche Vielfalt sprechen, dann lass uns doch mal über kulturelle Vielfalt sprechen. Also ich selbst habe internationalen Hintergrund und habe bis vor einigen Jahren in Bulgarien gelebt. Du hast bereits in vielen verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet. Was war dein größtes Learning in Bezug auf kulturelle Vielfalt?
Also ich glaube, mein erstes richtiges Learning war meine erste große Auslandserfahrung in den USA und sagt man ja, Ausland, neue Kultur, anderes Leben. Und ich war dann später in Indien und das ist für mich so ein Learning, da gibt es schon mal ganz verschiedene Schichten. Ich sag jetzt mal, Spanien, USA ist ja alles westlicher Kulturkreis. Die Werte, viele Grundsätze, die wir haben in unserer Gesellschaft, die sind da sehr, sehr ähnlich. Und da kann man gerade, wenn man in Asien sich mit den Kulturen beschäftigt, noch viel, viel tiefer einsteigen. Ja, also da gibt's, das fängt bei der Religion an, aber auch von Werteverständnissen, von Dingen, was kann ich tun, was kann ich nicht tun. Das ist nochmal ein ganz anderes Spektrum. Ja, das zu verstehen, auch gerade Indien finde ich es dann ein bisschen tricky, weil an der Oberfläche ist es sehr westlich eigentlich, sehr, sehr nahbar, sehr einfach, also nicht kompliziert. Aber unter der Oberfläche gibt es dann noch so viel tiefe kulturelle Sachen, die man erstmal gar nicht sieht oder vielleicht auch gar nicht sehen soll, ja, Kastensystem und so weiter.
Also du hast es kurz angesprochen, aber inwiefern würdest du sagen, unterscheidet sich die Startup-Mentalität in Asien von der Startup-Mentalität in Deutschland?
Okay, das glaube ich auch schon wirklich weltweit gesehen so fast die Extreme. Ich glaube, der größte Unterschied in Asien sind Startups ganz klar sozusagen auf einen, ich will es jetzt nicht negativ sagen, aber einen relativ schnellen Return ausgelegt. Ja, also mit was können wir möglichst schnell Geld machen, das umsetzen, machen, tun, fertig. In Deutschland genau das andere Extrem, da werden Dinge, also jetzt gerade bei uns im technischen Bereich, total overengineert. Es gibt hier Startups, wo ich sagen würde, die würden in anderen Ländern schon ihre zweite, dritte Finanzierungsrunde machen. Die haben hier noch nicht mal einen Antrag auf sozusagen Startup-Förderung gestellt.
Das bezieht sich auf die bürokratischen Regelungen oder auch Hürden, die natürlich hier zu überwinden sind, wenn man von Hürden spricht? Oder ist es tatsächlich das Mindset der Gründerinnen und Gründer? Ich weiß, das ist ein großes Thema.
Ich gehe jetzt gar nicht auf Bürokratie ein, weil nur ein Satz dazu aus meiner Sicht, das, was uns am meisten stoppt und aufhält in Deutschland, ist Bürokratie. Punkt. Aber ja, natürlich, dahinter steckt es, glaube ich, schon eine kulturelle Dimension auch. Ja? Also gerade dieses perfektionistische Deutsche, aber auch, dass wir gerade als Deutsche auch im europäischen Umfeld, aber noch extremer weltweit, eigentlich nicht so gut im Präsentieren sind, nicht so gut im Verkaufen sind. Ja, also in Deutschland wird man immer Underselling betreiben, wo, sag mal, der Amerikaner, der Inder, der macht lieber ein bisschen Overselling.
Unser Geschäftsführer bezeichnet das immer mit "We need courageous people" und "brave mindsets". Wir haben über das Thema Vielfalt gesprochen, auch im Sinne von Statistik, Quoten, weibliche Gründerinnen versus männliche Gründerinnen. Welche Rolle spielt denn die Vielfalt und jetzt in allen Dimensionen in deiner Startup-Umgebung heute? Achtet ihr darauf? Schaut ihr da nach Quoten, wie wir es als etablierte Unternehmen machen und auch machen müssen, weil wir entsprechendes Reporting auch gegenüber dem Markt machen müssen?
Ich glaube, es gibt schon Kollegen, die sich das ein bisschen auch anschauen. Aber ich meine, dass wir uns da jetzt nicht so wahnsinnig drauf konzentrieren, das jetzt sozusagen mit Zahlen zu erhärten, sondern eher die Frage zu stellen, was können wir da tun bezüglich Geschlechtsdiversität? Gibt's einige Initiativen, um eben auch mehr Frauen reinzubringen zum Beispiel. Für mich ist aber Diversität durchaus auch mehr als nur Geschlechter. Also für mich geht's auch um kulturelle Diversität, es geht vielleicht auch um Alter. Ja, also können wir Junge und Alte zusammenbringen, gerade für Startups super spannend, was die Kompetenzen angeht und die Passion. Also dass wir da wirklich auch drauf schauen, welchen Impact hat auch Diversität. Sehen wir da tatsächlich auch einen Vorteil, wenn Teams sozusagen diverser aufgestellt sind? Und anekdotisch würde ich sagen, das ist so.
Dann, lieber Florian, haben wir noch abschließend eine Frage, die wir ebenfalls all unseren Gästen stellen. Und zwar bitten wir dich mal zurückzudenken an deine bisherigen Vorgesetzten, Chefs, Chefinnen, inklusive gerne Doktorväter, Doktormütter, Kapitalgeberinnen, Kapitalgeber. Also sprich alle Personen, von denen du zu einem gewissen Zeitpunkt beruflich gesehen abhängig warst, die dir was zu sagen hatten. Wie viele davon waren Frauen und wie viele davon waren jünger als du?
Grob geschätzt, gefühlsmäßig würde ich sagen, vielleicht ein Viertel oder ein bisschen weniger. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Umfeld zu tun. Ja? Also gerade im Ingenieursbereich, Aerospace, sind halt auch nicht so viele Frauen da. Ich habe für mich aber mitgenommen, vielleicht geht es nicht nur um die absolute Anzahl. Also mein Doktorvater war ein Doktorvater, aber meine Zweitkorrektorin war eine Frau. Und für mich kommt es vielleicht auch da mehr drauf an, nicht unbedingt ist jetzt der direkte Vorgesetzte Mann oder Frau, sondern im Bereich der Vorgesetzten, sagen wir mal auf der nächsten Führungsebene, gibt es da eine gute Diversität oder ist das wirklich, sagen wir, im schlimmsten Fall eine reine Männerdomäne, weil eben auch da es vielleicht nicht darauf ankommt, dass das jetzt der, mit dem du zu tun hast, gerade eine Frau ist, sondern dass da einfach die Atmosphäre Diversität zulässt.
Und wenn du dich so zurückerinnerst, hast du Unterschiede wahrgenommen, ob das Umfeld jetzt eben diverser war oder doch eher in einer Monokultur?
Auf jeden Fall, ja. Also wenn man nur mal bei Geschlechterdiversität bleibt, für mich ganz klar Erfahrung, wenn du reine Männergruppen hast, arbeiten die anders, als wenn auch nur eine Frau dabei ist. Und für mich mitgenommen, man kann jetzt nicht deutlich sagen, deutlich schlechter, aber im Endeffekt schon, weil halt diese andere Sichtweise ein bisschen fehlt und weil man doch nochmal, ja, ich sag mal, das Gesichtsfeld einfach verengt ist.
Das ist ein wunderbarer Abschluss zu unserem Podcast, zu unserem Gespräch, Florian. Wir danken dir sehr herzlich, wünschen dir und deinen Teams, du arbeitest ja mit mehreren Teams, Startup-Teams zusammen im Bereich der TUM Venture Labs Aerospace. Wir wünschen dir und euch viel Erfolg und alles Gute für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir freuen uns auf die Innovationen, die ihr mit euren Startups auf den Weg bringt oder in den Weltall bringen werdet. Herzlichen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und alles Gute.
Vielen Dank. Ich freue mich natürlich, da zu sein und will auch die Gelegenheit nutzen, tatsächlich auch alle weiblichen Zuhörer mal aufzufordern, über eine Karriere im Bereich Aerospace nachzudenken, weil für mich gibt es keinen rationalen Grund, warum wir so wenig Frauen haben.
Also ihr Frauen da draußen, ihr habt es gehört. Vielen Dank.